Und es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu den Unbekannten Unbekannten an diesem 19. Oktober. 19. Oktober. Hallo Henrik.
Grüß dich, Alex.
Es ist unglaublich, oder? Es ist einfach schon winterlich draußen. Wir haben letztens 3 Grad gehabt. Ich habe mir den Arsch abgefroren.
Wahnsinn.
Es ist unglaublich. Es braucht, glaube ich, wieder einen Podcast, der einfach ein bisschen mehr Wärme ins Leben bringt, oder?
Wo die Leute auch mal sagen können, heute bleibe ich mal zu Hause. Ich mummel mich auf meine Fensterbank, die 2,5 Meter breit ist, und schau der Welt beim Weltsein zu und mummel mich mal zu einfach irgendwie
absolut
zusammen.
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, oder? Also so ja, in der Art ist doch unser Podcast auch gedacht. Die Unbekannten, Unbekannten. Ja, mir gegenüber sitzt immer noch Henrik Vorbrücker. Heute wärst du bei mir Fruchtsafttester gewesen.
Das ist ein toller Job. Und du bei mir Teebauer auf Rügen. Ich weiß nicht, nebenberuflich allerdings nur. Ich hoffe, das ist okay.
Nebenberuflich, weil hauptberuflich mache ich, ja, was mache ich hauptberuflich dann?
Ich weiß nicht. Ich glaube, du warst mal
Yoga.
Warst mal ein bisschen am Abdriften in die Rotlichtszene. Bitte?
Ach so, ähnlich dachte ich, dass ich mir Yoga mache oder sowas. Yoga-Lehrer.
Doch, Yoga, ja. super. So eine Yoga-Mami.
Ja, ich bin eine Yoga-Mami dann. Ja, genau. Passt Kaffee, alles Latte zusammen.
So. Latte Macchiato.
Ja, richtig. So in dem Sinne. Sag mal, dieser Herbst und der Winter, der immer aufdringlicher auf uns zukommt, ne? Und wir uns immer weniger irgendwie uns davor schützen können. Du hast schon angesprochen, irgendwie sich hinkuscheln, mal so eine Decke nehmen und dann ein gutes Buch, oder?
So, ein gutes Buch, genau.
Hast du gerade eine Buchempfehlung, hast du irgendwas in der Hand, wo du sagst, oh Gott, da werde ich weich bei dem Buch. Wie ist das?
Ich muss gestehen, durch mein Volontariat bei der Zeitung habe ich das Lesen irgendwie so beruflich gesehen, dass ich tatsächlich gerade nichts lese. Es tut mir leid. Ich lese Zeitung immer noch, natürlich nach wie vor. Viel Zeitung jeden Tag, mehrere Sachen. Aber kein wirkliches Buch. Ja. Schande auf Asche auf mein Haupt, Schande auf die Eichel.
auch dahin, ja. Ja, ja. Aber vielleicht wirst du nach dem heutigen Tag oder heutigen Abend, ne, wirst du vielleicht anders denken und wirst du vielleicht dann bei deinem Buchladen in der Nähe, wirst du vielleicht ein neues Buch erwerben. Man wird sehen.
Was liest du, wenn ich fragen darf? Was
ist das? Also ich habe kürzlich ein Buch fertig gelesen, nämlich das neue von Jan Böhmermann, gefolgt von jemandem, dem du folgst. Und ich muss sagen, das Buch ist genau so geworden, wie es man sich erwartet hat. Und das finde ich schon mal nicht so cool. Denn es sind ausgedruckte Tweets, kontextualisiert mit Zusatzinfos, die sozusagen dann zeitrelevant eingeordnet wurden. Aber es fühlt sich genauso an zum Lesen, wie sich Tweets zum Lesen im Internet anfühlen. Und das finde ich, es ist flüchtig, es ist irgendwie oberflächlich und es ist irgendwie so alles so pointiert, aber man streift so, das ist so ein Streifzug durch diese Jahre und man ist so schnell von einem zum anderen gehievt und das finde ich irgendwie sehr, sehr zum Lesen nicht so angenehm, muss ich tatsächlich sagen. Und der Jan Böhmermann selbst hat ja gesagt, was er machen wollte, er wollte das Internet in die Wirklichkeit bringen. Für ihn ist also das Buch wirklicher als das Internet. Ich muss aber sagen, das sehe ich nicht so, sondern letztlich hat er einfach nur das Medium verändert. Und das ist mir zu wenig. Einfach zu sagen, naja, ich ändere jetzt das Medium von Twitter, von dieser Webseitengestaltung sozusagen in Buchform und das soll dann tiefgründiger sein? Nee. Ja. Nee, ist es nicht in meinen Augen. Also
trotzdem machst du mich gerade ultra neugierig.
Ja, also man kann sich durchaus mal durchlesen, aber weiß ich nicht, ob das jetzt die Zukunft des Buches sein sollte, Tweets ausdrucken, I don't know. Ja. Vielleicht hat ja unser Gast heute eine Meinung dazu. Ich bin mir sicher, dass er eine weitaus professionellere Meinung noch haben wird zu vielem als wir zwei. Henrik, magst du denn unseren Gast mal vorstellen? Wer ist heute da?
Liebend gern. Da ist heute David Heim. Natürlich, wie auch wir beiden, Alexander, aus der Medienhauptstadt Bayreuth. Nicht gebürtig, aber wir haben ja alle die schönsten Jahre unseres Lebens verbracht im Studium der Theater- und Medienwissenschaften. Bei ihm ist es dann ein bisschen anders gelaufen. Er hat sich quasi die literarische Welt erobert. Er war Buchhändler in Bayreuth, hat für Breuer und Sohn gearbeitet. Aber er hat natürlich dann auch mal wirklich vorangemacht. Heute ist er Lektor, beziehungsweise angehender Lektor, noch im Volontariat. Er hat auch mal als Redakteur für einen Spieleverlag gearbeitet. Das kann er vielleicht auch kurz anreißen. Ravensburg, das kennen wir. Darf er uns gerne auch mal drüber berichten, was hat er da so gemacht. Heute ist er beim Penguin Random House, Heine Verlag in München, also in deiner Stadt, ja. Alexander. Der Heine Verlag, ja, Ferdinand von Schirach, Gott ist da erschienen. Aber auch so Dinger wie DJ Tomic, Ich lebe für Hip-Hop oder Carsten Dusse, Achtsam morden. Was so sein Metier ist, fragen wir ihn nachher mal. Ganz herzliches Willkommen, David Heim.
Ja, hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein.
Grüß dich.
Servus David, total cool, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, wir sind ja quasi alte Weggefährten, hatten immer wieder Berührungspunkte damals zu Bayreuther Zeiten und jetzt nach ungefähr über, ich weiß nicht, 7 Jahren sehen wir uns mal wieder. Freut mich total. Ich würde gleich mal mit so einer Frage einsteigen, die du wahrscheinlich provokant finden wirst, ein bisschen mit Absicht vielleicht. Und zwar Lektor, ne? Lektor. Ich habe da mal nachgeschaut. Ich habe zwar das große Latinum nicht, auch das kleine nicht, aber auf Latein heißt es wohl einfach der Leser oder der Vorleser. Meine Frage an dich, warum braucht man zum Lesen eine Ausbildung?
Naja, die Frage kann ich ja direkt wieder zurückspiegeln, weil ich würde behaupten, in dem Theater- und Medienstudium der Universität Bayreuth hat man tatsächlich sehr, sehr, sehr viel aufmerksames, aktives Lesen gelernt. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass Lektor, der Leser, die Leserin, dass das tatsächlich sehr viel aufmerksames Lesen ist und ein Verinnerlichen der Regeln der Sprache und der Regeln der Grammatik und so weiter und so fort und ein Umsetzen auf den Text beziehungsweise ein Umwägen, ein Abwägen zwischen dem Inhalt des Textes und den künstlerischen Ausdruck des Autors oder der Autorin und natürlich den korrekten Regeln der Sprache. In meinem Fall, also im Fall eines Sachbuchverlags, ist es jetzt natürlich nicht so stark wie bei Literaturverlagen oder insgesamt belletristischen Verlagen. Aber ja, also man braucht insofern eine Ausbildung, als dass das aktuelle Berufsbild des Lektors tatsächlich auch viel von einem Projektmanager hat. Das heißt, es geht viel um Fristen, es geht viel um Organisieren, es geht viel um, was ich heute machen durfte, Abdruckrechte von anderen Texten klären und so weiter und so fort. Das heißt, schön wäre es, wenn ich den ganzen Tag nur lesen dürfte, aber ich muss auch organisieren, um es mir selbst zu ermöglichen, damit ich lesen kann.
Hervorragend gesagt, da werden wir sicherlich jetzt gleich nochmal schön ins Detail einsteigen, weil wir natürlich alles wissen wollten, wie sieht dann so ein Berufsalltag aus. Jetzt nochmal kurz allgemeiner gedacht. Was bedeutet dir das Lesen? Ist es für dich Beruf oder ist es Leidenschaft? Ist es Pflicht? Was heißt Lesen in deinem Leben?
Für mich ist es größtenteils ein Modus der Welterschließung. Also das ist, sei es jetzt tatsächlich beim Lesen lernen. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Und zwar, meine Mutter erzählt mir immer selbst die Geschichte. Ich erinnere mich da nicht mehr ganz so aktiv dran. Aber sie sagt, dass ich unbedingt in die Schule wollte, um lesen zu lernen. Aha. Und dann bin ich irgendwann zurückgekommen und habe gesagt, so, jetzt kann ich lesen, jetzt bin ich fertig.
Oh, herrlich.
Und es stimmt irgendwo, weil sobald man das Lesen gelernt hat, kann man sich stehen einem plötzlich so viele Wege offen, sich die Welt zu erschließen. Sei es tatsächlich in der reinen Information, also über Sach- und Fachtexte, oder sei es über ästhetische Erfahrungen mit Lyrik, oder sei es dann eben auch tatsächlich über eine, naja, ich würde nicht sagen psychologische Bildung, aber ein Durchspielen von Möglichkeiten in Belletristik und in Romanen, wo man einfach sieht, wie verschieden ausgearbeitete Figuren verschiedene Situationen meistern oder eben auch daran scheitern, daran zerbrechen. Ja. Und tatsächlich ist für mich Lesen Welterschließung und Ansonsten auch alle Beispiele, die du genannt hast. Also es ist eine Pflicht. Ich arbeite ja mit meinem Leseverständnis. Es ist eine Leidenschaft. Ich lese selber leidenschaftlich gerne. Also mit mir in Urlaub zu fahren ist höchst langweilig, es sei denn, man möchte auch lesen. Und es ist ja, es ist tatsächlich mein Tagesstandard. Wir sind ja überall mit Texten konfrontiert, sei es jetzt in einem Instant Messenger auf dem Handy, sei es in E-Mails, sei es in auf Parkbanken oder sei es tatsächlich inzwischen klassischerweise früher sehr umstritten in einem Buch.
Sehr schön. Vielleicht kannst du gleich schon mit einem Vorurteil, was ich habe, aufräumen. Sachbücher, denke ich immer gleich, ist gleich non-fiktional. Vielleicht kannst du es mir ein bisschen erklären. Und warum gerade Sachbücher? Wie bist du da gelandet?
Naja, Sachbuch und Non-Fiction oder non-fiktional, das ist ja tatsächlich, wird synonym verwendet. Das heißt, es sind, aber das Sachbuch an sich hat ja dann eine ganz, ganz große Spannweite von sehr komplexen, komplizierten Texten, die an Fachtexte angrenzen, bis hin dann tatsächlich zu Mischformen, wie was jetzt sehr populär ist, die Autofiktion. Also der berühmteste Autofiktionsautor ist der Karl-Ove Knausgård, der seine eigene Biografie belletristisch bearbeitet. Ja. Und meistens, wenn es dann eben an die Biografien geht, was ja klassische Sachbuchthemen sind, kommt dann tatsächlich auch noch etwas Fiktion dazu. Oder aber, also die Fiktion ist dann konkret eine Inszenierung. Aha. Es wäre ja unmöglich, im Fall der Biografie ein ganzes Leben komplett zu erzählen. Das heißt, man inszeniert das Leben. Das heißt, es ist nicht genau so, wie es gelebt wurde, weil es ist keine 200.000 Seiten lang. Und das heißt, es ist eine Auswahl. Es ist also eine Bearbeitung, eine Fiktionalisierung. Das heißt, während es bei einzelnen Sachen häufig klar ist, was jetzt daran ein Sachbuch, ein nicht fiktionales Buch ist und was jetzt daran Fiktion ist, ist dann doch die ganz trennscharfe Unterscheidung ist sehr, sehr schwierig.
Wir merken an dir auch schon, wie du erzählst, dass für dich wirklich Lesen eine Haltung zum Leben ist eigentlich, würde ich sagen, ne? Also das ist nicht nur Alltag, sondern es ist auch eine Einstellung, wie du selber gesagt hast, Welterschließung und Lebenserschließung gestalte. Mir ist im Laufe jetzt der Recherche für unser Gespräch ein Zitat von Werner Herzog eingefallen, das er uns gesagt hat an der Filmhochschule. Und zwar, er meinte, wer nicht liest, wird niemals ein guter Filmemacher werden. Ich glaube, das stimmt insofern, als dass man natürlich durch das Lesen Horizonte erschließt und gedankliche Welten erschließt, die einem einfach sonst immer verborgen bleiben. Und dann hat man im Lesen einfach immer wieder das, was man aus guter Kunst eigentlich, würde ich sagen, auch herausziehen kann, immer wieder gedankliche Provokation. Und die bringt mich doch irgendwie weiter, die lässt mich weiterentwickeln und als Menschen irgendwie reifen und wachsen. Lass uns mal an den Tag gehen, als du verstanden hast, dass das für dich der Weg oder Modus des Lebens ist und daraus dann einen Beruf zu machen. War schon immer klar, das muss ein Volo sein? Oder wie ist es eigentlich, wenn ich weiß, okay, Lesen ist meine Leidenschaft, was mache ich dann eigentlich?
Also für mich war es tatsächlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, in welchem Beruf langweile ich mich nicht? Das war für mich ganz früh, auch bevor ich mich entschieden habe zu studieren, also schon während der Schulzeit, die jetzt auch schon das ein oder andere Jahr her ist, worin langweile ich mich nicht? Und tatsächlich bin ich dann bei dem inzwischen sehr berüchtigt gewordenen Was mit Medien hängen geblieben. Und also ich bin da auch dann tatsächlich ein bisschen reingestolpert, habe auch die Unterschiede zwischen den zwischen den unterschiedlichen Medienwissenschaftsstudiengängen, sei es jetzt angewandte Medienwissenschaften, sei es jetzt Kommunikations- und Medienwissenschaften oder eben Theater und Medien, wie es in Bayreuth war, waren mir auch nicht großartig klar. Ich bin also ein bisschen reingestolpert und habe das dann da rausgefunden. Und dann habe ich mir während des Studiums gedacht, okay, einer der Berufe, wo ich mir vorstellen kann, dass man sich nicht langweilt, ist Journalismus. Hab dann da nach ein bisschen der freien Mitarbeiterschaft während der Schulzeit noch, habe ich dann dort auch ein Praktikum gemacht, wo ich dann 3 Monate Vollzeit dort war und habe dann gemerkt, dass die Strukturen sich für mich zu häufig wiederholen, dass es die immer gleichen X Jahre Jubiläum des Kaninchenzüchtervereins Südesslingen Ost sind, mit den immer sehr, sehr ähnlichen Bildern. Und damit möchte ich dem gar nicht die Existenzberechtigung absprechen, aber mir hat dann dafür die Leidenschaft gefehlt. Hab mich dann umorientiert, bin dann quasi tiefer zurückgegangen in meine eigene Biografie und habe da dann eben gemerkt, okay, egal was ich gemacht habe, solange ich ein Buch hatte, war mir nicht langweilig. Und das hat sich dann verfestigt als tatsächlich etwas im Buchmarkt und tatsächlich dann auch sehr schnell in Richtung Verlag, Lektorat eben entscheiden, welche Bücher gemacht werden, wie Bücher gemacht werden und was auch in den Büchern drin steht. Nicht bis hin zum Schreiben, das war also nie mein eigener Plan, ist auch nicht mein Wunsch. Und es gibt ja sehr viele Leute, die aus dem Lektorat in der Autorschaft wechseln oder das zeitgleich betreiben, sondern tatsächlich das Entscheiden, das Zuarbeiten und tatsächlich auch das Verbessern.
Sehr schön. Jetzt springen wir dann mal direkt an deinen Anfang als Volontär und nochmal erklärt, ich habe ja auch ein Volo gemacht, eine Ausbildung. Ich nehme an, auch deine dauert 2 Jahre, gell?
Ja, das ist branchenüblich 12 bis 24 Monate, in meinem Fall 24.
Genau. Welche Station durchläufst du da? Was wird dir quasi beigebracht, um auch für die, die es vielleicht mal vorhaben, auch zu machen, schon mal so eine kleine Voraussicht mal zu leisten?
Also beigebracht werden mir viele verschiedene Sachen. Erstmal der grundlegende Berufsalltag von einem Lektor, auf den wir später garantiert auch eingehen werden. Dann als auch die Sachen, die über ein Jahr anfallen. Also in unserem Fall ist es, dass es zweimal im Jahr eine große Programmpräsentation für den Außendienst gibt. Zweimal im Jahr gibt es dann diese Programmpräsentation vorgezogen, die dann intern für das Verlagsteam ist, wo dann der Außendienst, also der Vertrieb, die Leute, die es dann in den Buchhandlungen anbieten, dann nicht dabei sind. Und genau, das sind so die großen Termine und dann natürlich die Messen, die jetzt dieses Jahr sich anders gestalten als andere Jahre. Das ist erstmal so das grundlegende Handwerk und das Überbordende in einem Jahr. Aber ansonsten natürlich die Kontakte zu jeder einzelnen Abteilung in der Firma. Das heißt, für mich ist es natürlich wichtig, wenn ich jetzt einen Autor, eine Autorin akquiriere, dass ich dann einen Vertrag aufsetze. Es übernimmt natürlich die Vertragsabteilung, aber die Grundlagen dessen, was ein Vertrag beinhalten muss, das lerne ich auch. Dann auch, was die Herstellung braucht, um richtig zu arbeiten, was Laufhöhen sind, Laufweiten sind und so weiter. Also auch die Grundlagen des Layouts, die Grundlagen der Herstellung. Genauso das gleiche beim Marketing, beim Online-Marketing, bei der Social Media, auch bei der Presse, wobei ich da ein bisschen einen Vorsprung habe, sowohl durch das journalistische Praktikum als auch dadurch, dass ich auch bei einem Verlag bereits Pressearbeit gemacht habe in einem Praktikum. Genau. Das heißt, man durchläuft dort alle Stationen, aber es ist eben nicht so, dass ich dann für diese Abteilung zuständig bin, sondern das ist dann schlussendlich nochmal eine Extraschulung und vieles davon erschließt sich auch aus dem Alltag. Also wenn ich ein Projekt habe, dann muss ich ja zwangsläufig einen Vertrag machen, ein Angebot schreiben, mit der Marketingabteilung mich abstimmen, die Coverentwürfe in Auftrag geben und so weiter und so fort.
Und da würde ich so gerne mal reinhaken, weil mich das schon tatsächlich schon immer interessiert hat, sowohl in der Musikindustrie als natürlich auch in der literarischen Welt. Wie läuft so ein Vertrag ab? Wie viel verdient da der Autor und wie viel verdient da der Verlag dran? Wie wird sowas geregelt? Also natürlich nur so weit du es jetzt uns erzählen darfst, wäre ich sehr, sehr, sehr interessiert, wie das so hinter den Kulissen abläuft.
Das ist ein richtiges und wichtiges Stichwort. Also es gibt meistens so drei Formen der Auszahlung, die meistens, oder so wie ich es verstehe, gemischt gemischt angewendet werden. Also es gibt einmal das Garantiehonorar. Das ist einfach, wir haben dieses Buch für so und so viel Euro gekauft. Jetzt sagen wir mal, du schreibst ein kleines, nettes Buch über deine Anfänge im Journalismus und deinen Kampf in Bayreuth im Lokaljournalismus und
Und den Podcast, und den Podcast. Und den Podcast,
dem Podcast und dem Auftreten bei Hochzeiten als begnadeter Keyboarder. Schreibst du ein kleines Buch?
Der unbekannte Unbekannte.
Der unbekannte
Genau.
Unbekannte,
genau. Und das kriegst du dann irgendwie bei einem Verlag ein. Wie
Sehr
das
gut.
funktioniert, werden wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Aber
Unbedingt, ja.
dann sagen wir, okay, da geben wir dir, das ist dein Erstlingswerk, du bringst jetzt noch nicht so viel mit, das heißt, wir geben dir einen kleinen Betrag X, sagen wir mal 8.000 Euro ist dein Garantiehonorar. Meistens wird das noch irgendwie aufgeteilt, dass nicht alles auf einmal ausgezahlt wird, sondern eins bei Zustandekommen des Vertrags, das andere, wenn beispielsweise das Buch erscheint oder ähnliches. So, das ist erstmal das Garantiehonorar. Und dann bekommst du noch Anteile am Verkauf. Wie hoch die Anteile am Verkauf sind, das hängt von der Ausgabeform ab. Also ob es jetzt ein Hardcover ist, ob es jetzt ein E-Book ist, ob es jetzt das Hörbuch ist, das du natürlich selber sprichst mit deiner Radiostimme, oder ob es jetzt ein Taschenbuch ist. Und dann kriegst du quasi pro verkauften Exemplar nochmal Geld. Und da haben wir in Deutschland die große Sonderstellung, dass die Verlage das auch selber bestimmen können. Das heißt, es wird in vielen anderen Branchen wird dann quasi der Nettopreis genommen, beziehungsweise das Erlös genommen, also was wirklich beim Verlag ankommt oder bei dem Händler ankommt. In der Verlagsbranche ist es dann natürlich der ladengebundene Preis ohne Mehrwertsteuer dann natürlich, weil wir eben bei den Büchern die Buchpreisbindung haben und dementsprechend die Verlage den Buchpreis selber festlegen. Das heißt, man kann kontrollieren, für welchen Preis der Händler das Buch abgibt, was ja bei einer CD nicht so ist. Also eine CD könnte man ja massiv unter Wert verkaufen, um mehr Absatz zu machen, was ja vor allem bei Großhändlern der Fall ist, weil die ja einfach größere Rabatte kriegen und dementsprechend einen geringeren Stückpreis verlangen können. Und dann die dritte Bezahlungsmöglichkeit ist dann eben noch ein Bonus. Und die Boni, die funktionieren dann so, man vereinbart irgendein Ziel. Also jetzt zum Beispiel, du hast jetzt Verbindungen zum Journalismus. Das heißt, dann sagen wir, okay, wenn du es schaffst, uns ein Interview mit dir in der Bild zu organisieren, dann kriegst du nochmal 1.000 Euro extra.
Ach cool, sowas gibt's dann auch, ja.
Genau, also da ist natürlich arbiträr festgelegt, das sind ja häufig andere, aber das sind so, ne, also eine Garantie, eine direkte Beteiligung und ein Bonus, der dann an irgendein Ziel gebunden ist.
Du, dann lass uns doch direkt eigentlich die Brücke schlagen, wenn wir schon dabei sind. Du hast jetzt über die Bezahlungsmöglichkeiten im Verhältnis Verlag und Autorin zum Beispiel gesprochen. Wie ist es, wenn ich als Autor erstmal an dich herantrete, als Lektor? Da gibt es die wildesten Stories, so nach dem Motto, das lohnt sich eh nicht, man wird eh nicht gelesen, oder man hört immer wieder, da reichen jeden Tag 1.000 Leute ein, die lesen nur die ersten zwei Seiten und schmeißen dann alles weg und so weiter, lohnt sich alles nicht oder so. Du brauchst nur Kontakte und weiß Gott was. Diese ganzen Geschichten kennst du wahrscheinlich auch von irgendwelchen Leuten, die jetzt mit der Branche nichts zu tun haben und dann das immer von Freundesfreunden so ungefähr hören. Wie ist die Realität? Wie trete ich als möglicher Autor an dich speziell heran?
Das ist tatsächlich, also die Horror-Stories, die sind gar nicht so unwahr. Und die sind auch kein großer Horror, weil jetzt als Lektor, der selber mal in der Situation ist, es ist doch so, dass sehr viele Leute sehr viel schreiben. Das heißt, bei mir kommen pro Tag, sagen wir mal, bei mir im Sachbuch, Heine Sachbuch. Das heißt konkret, wenn Heine Sachbuch draufsteht, kommen bei mir ungefähr 10 unverlangt eingesandte Manuskripte am Tag an.
Täglich. Alter.
Täglich.
10 täglich.
Genau.
Alter
Schwede. Junge. Und das ist natürlich, und es gibt, und da möchte ich nicht sagen, dass da nicht auch ein tolles dabei ist. Es ist allerdings schwierig, das da immer rauszufischen. Also das ist dann ganz konkret so, wir haben diverse Richtlinien auf der Random House Homepage. In unserem Fall ist es, wir nehmen unflankt eingesandte Manuskripte an. Viele Verlage tun das gar nicht, aber wir nehmen unflankt eingesandte Manuskripte an. Die sollen 30 Seiten umfassen, darunter ein Exposé, also da, um was handelt es sich in dem Buch, wie wird es erzählt und so weiter und so fort. Eine Leseprobe, um zu sehen, okay, behauptet der jetzt nur, dass er wie Thomas Mann schreibt oder kriegt er das auch hin?
und ey, wer behauptet das?
Also,
es gibt Leute.
Nicht Thomas Mann, Alter.
Man kann ja tatsächlich viel behaupten.
Ja.
Genau, und dann hin und wieder ist da noch ein Lebenslauf mit dabei oder ein kommentiertes Inhaltsverzeichnis, also was dann wie wo passiert, dass man wirklich schon den konkreten Ablauf kennt, dass man weiß, dieser Autor, diese Autorin, die wissen auch schon, was sie machen, wo sie hinwollen. Das sieht so bei den unverlangt Eingesandten aus. Für mich ist es da tatsächlich so, ich bekomme die, mache die auf, trage die einmal in ein System ein und dann versuche ich wirklich innerhalb von kürzester Zeit, jetzt in meinem Fall, ich weiß nicht, wie das andere Leute machen, 3 Gründe dagegen zu finden. Mhm. Das heißt, beispielsweise, was der Klassiker ist, ist eine Krankengeschichte. Das heißt, ich habe diese Krankheit überstanden und jetzt erzähle ich meine Geschichte. Und ja. Das ist für die Person unglaublich wichtig und das verstehe ich. Und ich denke mir auch jedes Mal, hey, gut für dich, dass du das geschafft hast. In den seltensten Fällen ist es aber wirklich großartig lesenswert, weil es sehr viele Menschen mit dieser Geschichte gibt und die alle ihre individuellen Geschichten haben. Mhm. Und das ist so eine Sache. Mhm. Wenn das aber auf der anderen Seite atemberaubend geschrieben ist, dann natürlich, dann ist es ja kein großer Grund dagegen. Aber das ist dann immer so, wie ist es geschrieben? Was ist die dahinterliegende Geschichte? Also ist da ein Alleinstellungsmerkmal? Und kommt jetzt, das ist auch wieder bei mir im Sachbuch, das ist in der Belletristik ist es ganz anders und viele Kollegen, Kolleginnen werden es wahrscheinlich anders halten. Und dann, wie ist das Paket? Also ist es jetzt zum Beispiel jemand, der in Deutschland gut vernetzt ist? Ist es jetzt, was manchmal auch ein Ausschlagkriterium ist, wie viele Follower auf Twitter oder Instagram? Also ist da schon ein gewisses Publikum da.
Ist 210 Follower schon viel?
Leider nein. genau.
Aber, wir haben keine Chance, Alex.
Aber der übliche Weg jenseits des unverlangt Einsendens ist tatsächlich, man tritt erstmal an eine Agentur ran. Also das, was früher die Lektoren gemacht haben, Unmengen an unverlangten Manuskripten lesen, das ist inzwischen in die Agenturen vorgelagert. Das heißt, man wird entweder davon entdeckt oder man sendet seine Texte bei einer Agentur ein und die sagen dann, hey, da können wir was draus machen. Häufig wird dann noch an der Präsentation oder am Text selber gearbeitet. Gerade beim Sachbuch ist es so, dass man ja im Text noch eine gewisse Freiheit hat, weil ein belletristisches Buch, das ist ja wirklich so, ich will es so haben und genau so funktioniert die Story und so ist meine Sprache. Während es bei einem Sachbuch, da geht es einem ja eher dann konkret um den Inhalt, der vermittelt wird, ja. Und nicht nur die Form. Wie es bei Belletristik, Lyrik oder also wirklich literarische Literatur der Fall ist. Genau, und dann wird mit der Agentur noch dran gearbeitet und die Agentur bietet es dann zielgerichtet Verlagen an. Was dafür beispielsweise, also das bekannteste Portal, wo quasi ganz vielen Verlagen ganz viele Manuskripte oder ganz viele AutorInnen angeboten werden, ist jetzt tatsächlich die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Da die dieses Jahr ausfällt oder beziehungsweise nicht ausfällt, sondern nur virtuell stattfindet, passieren eben auch viele dieser Meetings nur virtuell. Also ich habe die letzten 2 Wochen habe ich sehr viel mit internationalen Agenturen telefoniert, die mir dann eben diverse AutorInnen und Projekte angeboten haben.
Jetzt wollen wir, das ist super spannend, David, jetzt wollen wir natürlich jetzt nicht nur die Perspektive der Autorenschaft sozusagen und was man jetzt am besten alles machen muss, beleuchten, auch wenn das eigentlich gefühlt ist, ist ein eigener Podcast, so ungefähr. Ja. Du hast jetzt darüber gesprochen, so ungefähr, was zeichnet eine gute Autorin aus oder einen guten Stoff? Jetzt mal anders gefragt, was zeichnet eigentlich einen guten Verlag aus?
Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen eine Gretchenfrage. Also Verlage sind ja momentan oder seit, würde ich behaupten, 30 Jahren ungefähr auf einem immer umkämpfteren Markt, nämlich der Freizeitmarkt, wo das Fernsehen schon lange Marktanteile dazu gekriegt hat, jetzt natürlich mit Video on Demand noch mehr Marktanteile und insgesamt das ganze Internet, ist einfach, der Unterhaltungsfreizeitmarkt ist einfach umkämpft. Und bei Verlagen, da suchen jetzt tatsächlich viele Verlage, suchen danach, was ein guter Verlag macht. Ein guter Verlag schlussendlich zeichnet sich dadurch aus, dass er es schafft, die richtigen Leute für sich arbeiten zu lassen. Mhm. Weil ohne die Leute, die sich für Projekte interessieren, die dafür brennen, die sich für die AutorInnen, die sie vertreten, engagieren und die Leute, das Publikum mitreißen können, ohne die ist ja ein Verlag gar nichts. Mhm. Und genau, das heißt, ich habe die Frage im Endeffekt nur mit einer Verlagerung beantwortet.
Aber sehr gut. Ja, also okay, also die Leute des Verlages zeichnen den Verlag dann auch aus, sozusagen. Ne? Ja. Also die Qualität der Leute macht die Qualität des Verlages an sich aus. Okay. Jetzt mal, lass uns mal ganz konkret werden, ne, Henrik? Wir wollen doch jetzt mal wirklich ganz, ganz konkret mal in den Berufsalltag wirklich mal nochmal reinschauen. Du hattest am Anfang in der Vorstellung schon angedeutet, was du alles machst. Jetzt führ uns doch mal gern, David, durch einen Tag im Leben eines David Heim. Also das heißt im Leben eines Lektors durch. Wie fängst du an? Geht's um 11.30 Uhr los oder geht's um 7.30 Uhr los und wird erstmal eine Konferenz gemacht, wo es Schokolade gibt, oder gibt's da eher dann irgendwie harten Alkohol, weil man sich erstmal die harten Stoffe reinziehen muss?
So, ich würde es tatsächlich nicht nur der Tag eines David Heim, eines Lektorats von und her, sondern den konkret heutigen Tag machen, weil der eignet sich eigentlich ganz gut.
Super.
Ich bin angekommen. Ich habe einen halbstündigen Arbeitsweg, der aktuell noch mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Ich hoffe, ich schaffe das auch durch den Winter durch. Allerdings Winter und Fahrrad. Aber
Respekt, so, wenn du es schaffst.
Das heißt, ich bin etwas verspätet, also später als ich wollte, im Verlag angekommen. Und zwar war das kurz vor 9. Ich wäre gerne früher da gewesen, weil ich heute viel zu tun hatte. Dann habe ich mir eine dringende To-Do-Liste erstellt, weil es bleiben häufig Aufgaben vom letzten Tag zurück. Darunter war, jetzt habe ich sie natürlich nicht direkt vor mir, aber jetzt doch. Darunter war eine wichtige Mail zu einer Preiseinreichung. Also das ist Volontärsaufgabe, dass ich Bücher bei Preisausschreibung bewerbe, nominiere. Mhm. Einreiche, das ist das Wort, das ich suche. Dann musste ich einer Autorin von mir dringendes Feedback auf eine Leseprobe geben. Für eine Kollegin eine rechte Recherche von Zitaten machen. Einige Mails an Autoren schreiben während der Klärung von Bildrechten. Und dann noch eine Kollationierung, also ein Zusammenschreiben verschiedener Feedbacks in eine standardisierte Form, für ein Buch, das eigentlich morgen dann an die nächste Stelle sollte.
Nächste Stelle, was heißt das? Was heißt nächste Stelle?
Das interessiert mich auch.
In die nächste Abteilung, also im Endeffekt der nächste Schritt vollzogen wird. Das heißt, ich habe jetzt schon ein gesetztes Buch, das heißt, es ist kein Word-Dokument mehr, sondern es ist ein PDF-Dokument, das quasi schon gelayoutet ist. Aber da es der erste Lauf ist, verändert sich da noch einiges. Und dann musste ich noch ein Treffen, das ich am Freitag hatte, nachbereiten, also da noch eine Mail an alle Beteiligten schreiben. Das hat mäßig gut funktioniert, weil dann zwischendurch am Tag noch verschiedene Aufgaben reinkamen, beispielsweise eine Verknüpfung von Lebensläufen von Autoren, die ich dann in den internen System nachgetragen habe, beispielsweise das Zerteilen von einer PDF in zwei lesbare PDFs statt einer. und so weiter und so fort. Und dann war und genau, und dann war der Arbeitstag eigentlich auch schon relativ rum.
Also heute gab es nichts zum Lesen, in dem Sinn.
Heute beispielsweise habe es gab sehr viel zu lesen, aber ich habe es nicht geschafft, das zu tun.
Aha.
Also ich habe natürlich jetzt auch noch, also ich hatte auch noch ein, das steht nicht mal auf meiner To-Do-Liste, das stand nur auf meinem Terminplan. Ich hatte noch ein Meeting für den Messeersatz mit einer Agentin, mit der ich dann noch gesprochen habe, die mir dann eben auch heute, oder sie hat gesagt, sobald sie was hat, aber tatsächlich während der Messe geht das sehr schnell, dann auch noch Projekte zuschickt, die sie denkt, dass sie für mich interessant sind.
Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen erzählt, was man total falsch machen kann. Da würde ich gerne nochmal zurückspringen. Also ich stelle mir vor, du sitzt am Schreibtisch und da kommt jetzt ein unaufgefordertes, eingesendetes Manuskript auf deinen Schreibtisch geflattert. Eben mal das Beispiel, unglaublich viele Leute schreiben leidenschaftlich gerne, natürlich verständlicherweise über ihre überstandene Krankheit, wirkt für sie selbst ultra emotional, weil sie betroffen sind. Warum kommt das oft bei anderen nicht an? Was machen die falsch?
Es ist schwierig, das an einer Sache festzumachen. Also für mich ist wichtig, ob das Buch über die Person hinaus etwas zu sagen hat. Also ist es quasi, ist es nur, also wie kann sich ein Leser, eine Leserin mit dieser Person identifizieren, ohne selbst betroffen zu sein? Also ist da, wird da quasi genug Einblick gegeben? Und das nächste ist halt tatsächlich, also der erste Fehler ist eine Krankengeschichte zu schreiben. Weil um eine Krankengeschichte zu passieren, davon gibt es sehr, sehr viele. Davon gibt es sehr, sehr viele, weil es eben ein hochemotionales Thema ist. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass man dem Thema noch was Neues entlocken kann, ohne wirklich, wirklich ein grandioses Schreibvermögen zu haben.
Man muss halt Schlingensief
Also
heißen.
man muss Schlingensief heißen. Genau, aber der hat ja auch nicht mit seiner Krankengeschichte angefangen. Der hat mit seiner Krankengeschichte geendet. Genau wie Wolfgang Herrndorf, genau wie
Die per se deshalb dann schon mal interessant ist, weil sie diesen Charakter behandelt, ne? Diese
genau.
Person des öffentlichen Lebens.
Genau, und
Na, das macht's dann schon mal.
also eine Krankengeschichte zu schreiben ist häufig häufig das Gleiche, wie wenn man am Weihnachtstisch sitzt und dann der eine Onkel von seinem schlechten Knie erzählt.
Ja,
Es ist
genau,
halt
schön.
okay, aber und es ist, man merkt, es ist wichtig für ihn, sonst würde er nicht die ganze Zeit drüber reden, aber vielleicht ist es auch der dritte Campari. Aber selten interessiert es den ganzen Tisch brennend.
Sehr gut,
Und
interessant, ja.
es sei denn natürlich, der Onkel kann super erzählen.
So, genau das macht's dann aus,
Ja,
ja.
ja.
Oder der Onkel ist Lewandowski. Dann ist es natürlich auch wichtig. Ja? Also entweder eine Prominenz, ein
Sehr gut.
Erzähltalent oder eine außergewöhnliche Geschichte.
Ey, kann ich dir mal ganz ehrlich eine Frage stellen? Wirklich. Ich habe oft das Gefühl, wenn man prominent ist, dann kann man einfach alles machen. Ganz ehrlich, Lars Eidinger hat jetzt ein Buch veröffentlicht, eine fucking Fotoband mit seinen Instagram-Fotos. Das ist unglaublich einfach. Fucking
So.
Instagram-Fotos und der macht, und das ist, weiß nicht, wie viel das kostet. 40 € wie heißt das? Heintje-Kanz-Verlag oder sowas. Böhmermann druckt Tweets aus und nennt es Literatur.
So.
Vielleicht bin ich da konservativ so ein bisschen, aber ganz ehrlich, dann habe ich, wenn es um zeitgenössische Sachen geht, habe ich lieber irgendwie Essays von Roger Willemsen, Gott hab ihn selig, als jetzt irgendwie ausgedruckte Tweets. Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch der Name, das ist doch die Prominenz, die da dahinter steckt, oder nicht?
Ja, definitiv. Also, es ist natürlich
Weiß
auch
auch
ein
nicht, warum ich
gewisser
mir so aufrege,
künstlerischer
sorry.
Anspruch.
Finde ich gut, Alex, lass es raus, lass es raus.
Es ist ja auch ein gewisser künstlerischer Anspruch dahinter. Also die Debatte beispielsweise, die Böhmermann mit den Tweets platziert hat, mit dem Interview in der FAZ, großartig inszeniert. Also das ist wunderbar. Und dann auch zu sagen, was ich auch spannend fand, diese Tweets sind nun alle gelöscht. Die könnt ihr jetzt nur noch hier lesen, also eine Exklusivität zu machen. Also insgesamt ist es wie vieles, was Böhmermann macht, ist es eben durch die Rekontextualisierung macht er einfach sehr viel Medienkritik. Und das macht er mit diesem Buch schlussendlich auch. Er hat einen Medienwechsel und dadurch zeigt er einige Eigenheiten von beiden Medien, also sowohl von Twitter als auch von Büchern auf und entblößt die so ein bisschen. Und das hat er ja in der Sendung häufig gemacht, oder das waren immer die spannenden Sachen. Und jetzt auch bei Lars Eidinger. Also es gibt auch inzwischen Museen, die Instagram-Fotos ausstellen. Und das ist halt tatsächlich, da ist die immerwährende Frage dahinter, was ist Kunst, was darf sich Kunst nennen, was macht ein Kunstwerk aus? Und ich zitiere sehr, sehr gern unseren gemeinsamen Professor, nämlich den Jochen Kubeck, der da eben meinte, Kunst ist das, was in Museen hängt.
Sehr schön.
Und das ist einfach die Leute, die eine gewisse Diskursmacht besitzen, und das sind eben entweder Leute, die bei Verlagen das Sagen haben, bei Büchern, oder eben Leute, die prominent macht. Die haben mehr Chance, dass ihre Stimme gehört wird, und die können dann eben auch bestimmen, was veröffentlicht wird oder nicht.
Das ist
natürlich nicht ausschließlich, aber auch.
Aber das ist eben, okay, also die Marktmacht kommt eben auch aus dem Namen her. Weißt du, aber ich finde, die Katze beißt dich so ein bisschen teilweise in den Schwanz, weil du hast halt, also Wo fängt dann Qualität an und wo hört Qualität auf? Ne? Zu Lars Eidinger nochmal, Autistic Disco heißt dieses Buch. Da schreibt er dann Simon Strauss, ja, Kritiker seines Zeichens, wenn ich das richtig verstanden habe, schreibt halt dann, pass auf, wie er schwadroniert. Er schreibt über Lars Eidingers Buch, ich lese nur zwei, drei Sätze vor. So unterschiedlich die Sujets der einzelnen Bilder sind, so klar lassen sie doch die Signatur Eidingers erkennen. Filmische und theatrale Elemente fügen sich zu einem eigenwilligen Rhythmus zusammen, der den Alltag in ein paradoxes Weltsein verwandelt. Für die Fülle dieser Bildwelten und die sich in ihnen artikulierende Sichtweise passt eigentlich nur ein Begriff, episch. Frag ich mich, glaubt er, ich bin wirklich so dumm, sozusagen... das als solches zu kaufen, als was das da steht. Denkt er, ich bin so manipulierbar, dass wenn Simon Strauss da schreibt, Lars Eidinger ist das größte Genie auf Erden, dass ich wie ein Schaf nicke und sage, ja, Lars Eidinger hat seine Instagram-Fotos ausgedruckt und er ist ein Genie. Also glaubt ihr Kritiker und Lektoren manchmal, also Lektoren nicht in dem Sinn, aber so blöd bin ich nicht sozusagen. Also man muss schon auch einfach gucken, was liegt vor. Oder ja, ist das nicht auch dein Beruf, zu fragen, was liegt vor und nicht, wer hat's geschrieben?
Erstmal die Rückfrage. Sag mal, dieses Buch von Jan Böhmermann, das du gelesen hast, hast du dir das gekauft?
Ja.
Also hat es ja funktioniert, dass der Name groß genug ist und dass genug darüber berichtet wurde.
Ich folge Böhmermann auch schon seit Jahren. Also im Sinne von seinen ganzen Arbeiten. Absolut. Mache ich auch. Muss ich ihn dann nicht gut finden.
Und das aber ist das Zugpferd dann in dem Moment, dass dir die Kaufmotivation dann
genau. Und wenn, hat, ne? Ja. wenn jetzt jemand ein großer Lars Eidinger-Fan ist, was ich verstehen kann, ich finde sein schauspielerisches Oeuvre finde ich sehr schön. Instagram-Kanal, keine Ahnung. Da treffen jetzt, habe ich das Gefühl, zwei verschiedene Ideale aufeinander. Beziehungsweise das Ideal und die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, man muss marktwirtschaftliche Entscheidungen treffen.
So, danke,
dass du sagst. Ein Verlag ist ja ein Betrieb. Das heißt, er muss marktwirtschaftlich denken und er muss auch schauen, was sich verkauft und nicht nur, was man machen möchte. Es gibt Verlage, die das wunderbar zusammendenken können, also die jetzt alte Texte wieder neu entdecken, für die es einfach nicht so ein großes Publikum gibt. Oder insgesamt Literaturverlage, die dann halt recht niedrige Auflagenzahlen haben, bis der entsprechende Autor, die entsprechende Autorin irgendeinen Preis gewinnen, wodurch diese Person prominenter wird und wodurch dann auch ein größeres Publikum davon hört. Aber ansonsten natürlich muss man danach schauen, rechnet sich das, weil es nützt ja niemandem, wenn ich ein kleines, feines Buch rausbringe, mich aber damit in den Ruin wirtschafte.
Und das ist doch vielleicht auch, vielleicht kann ich gerade versuchen, einmal so die Versöhnung zu schaffen.
Es gibt ja gar keinen Streit. Aber ich finde, ganz kurz, man merkt total, bei Davids Beruf jetzt, ne, also Lektor, ne, da kommt man sofort, also ich komme sofort in so einen Modus, dass ich, wir dürfen nicht vergessen, warum wir David da haben, ne, es soll ja auch um seine Berufspraxis gehen. Und man kommt aber sehr schnell in so einen Modus, dass man über sozusagen die Inhalte reden will und noch viel mehr.
Ja.
Aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen, so.
Nee, finde ich, aber genau darauf wollte ich hinaus. Also die Inhalte gehen vor Identität des Autors, die du gerade so beschimpfst, kann ich hart verstehen, diesen Punkt. Der ist berühmt, ist er ja eh schon, deswegen verkauft sich sein Buch gut und deswegen darf der schreiben. Du hast dir das Jan Böhmermann-Buch gekauft und vorhin, glaube ich, gesagt, für ihn ist das Internet nicht die wirkliche Realität. Also er überführt diese Tweets, was er da hatte, glaube ich, ne, und Instagram-Posts oder sowas, überführt er in das geschriebene Wort. Und das macht er vielleicht ja aus dem Grund, den David eben gesagt hat, er will die Flüchtigkeit diesen Dingen nehmen, ja, die durch das Internet entstanden sind. Ist das nicht eine Leistung? Also du hast es ja in der Hand, Alex. Was sagst du dazu? Ist es nicht dann doch, vielleicht guckst du es in 3-4 Jahren an und sagst dir, wow, Jan Böhmermanns Vermächtnis ist es, diesem Internet die Flüchtigkeit zu nehmen, indem er es zurückgeführt hat in ein Medium, was bewahrt. Und das ist vielleicht eine Leistung.
Aber phänomenologisch ist es immer noch das Gleiche. Es fühlt sich flüchtig an. Also sozusagen, okay. es kann schon...
Also es hat bei dir nicht die Wirkung, dass es jetzt, oh, jetzt ist es gedruckt, jetzt habe ich es da,
überhaupt
jetzt
nicht.
Ist es... Erhoben überhaupt worden nicht, oder so.
Okay. Aber Henrik, wir könnten jetzt noch Stunden reden. Wir müssen jetzt mal noch ein bisschen mehr auf. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt schon gesprochen. Und müssen jetzt noch unbedingt auf so ein paar berufspraktische Sachen von David kommen. David, wir haben so eine Frage, die man unhöflich interpretieren kann, aber sie ist eigentlich total wichtig zu wissen. Wie viel kann man denn als Lektor verdienen?
Im Volontariat ist man nahe an den Zeitschriftenjournalismus-Tarifen, auch wenn man jetzt nicht wenn ich nicht konkret nach Tarif bezahlt werde. Mhm. Es ist nahe dran. Und
Henrik, sag mal, wie viel ist es bei den Tarifen? Ich meine, du darfst es ja sagen.
Ich darf es ja sagen, ja, ne?
Sag mal.
Ist David auch nicht böse, oder?
Ich bin auf keinen Fall böse.
Okay, perfekt. Also im zweiten Jahr sind es 1,6 netto gewesen.
Okay, und wir wissen ja, David wird nicht ganz nach Dings bezahlt.
Nicht
sondern
ganz,
vielleicht
genau.
noch mehr
und,
oder
Bonus. Und ich bin noch im ersten Jahr, genau, aber und das ist auch unterschiedlich von Verlag zu Verlag.
Ja.
Okay. Bei manchen ist es ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Es ist jetzt aber so, dass man tatsächlich im Volontariat jetzt, sagen wir mal, nicht wöchentlich den Trip in die USA leisten kann. es sei denn, man schwimmt. Nein, aber genau. Und als fertig ausgebildeter Lektor verdient man dann schon mehr. Es ist jetzt allerdings unwahrscheinlich, dass man als in Anführungszeichen bloßer Lektor, als bloße Lektorin reich wird, ohne jetzt noch irgendeine kluge Anlage zu haben. Also
okay, anders gefragt, wird man vom Lektorn sein leben können in München?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, das ist schon mal eine Antwort, weil dann kann man sich schon mal denken, dass da als Lektor sicherlich eine 3 vorne stehen muss, um davon halbwegs leben zu können, oder?
Ich denke mir. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie ein Lektorengehalt bekommen nach meiner Ausbildung, weil ich noch mitten in der Ausbildung
das
stecke.
Wird man
das
dann
heißt,
sehen, ja.
Genau, das kann ich noch nicht sicher sagen. Ich würde auch sagen, dass da viel davon auch noch eine Verhandlungssache ist, je nachdem wieder, bei welchem Arbeitgeber man ist.
Und ich finde, da können wir gut die nächste Frage anschließen, Alex, die vielleicht ja auch so ein bisschen unsere Standardfragen sind, die uns total interessieren von unseren Gästen. Beziehungsweise mal zu schauen, wo willst du mal hin? Also kannst du dir vorstellen, mal Lektor dann zu sein? Wie sehen da die Berufschancen aus in dem Metier, auch in deinem direkten Arbeitsumfeld, wenn du jetzt so schaust? Wie bewertest du das?
Mir wurde immer gesagt, während ich mich während des Studiums und nach dem Studium beworben habe, dass ich kaum Chancen habe, reinzukommen, weil das Konkurrenzfeld einfach so groß ist, und das stimmt tatsächlich. Also das Konkurrenzfeld ist groß, aber wenn man es schafft, sich einfach durch die eigenen Qualitäten auszuweisen und durch die eigenen Erfahrungen, dann kommt man in jeden Beruf irgendwo rein. Man muss einfach nur leidensfähig genug sein, um dann eben auch mal durch ein Jahr mit Absagen zu kommen. Es ist nicht sehr angenehm, aber es war jetzt bei mir beispielsweise der Fall, dass ich für die Volontärsstelle ein Jahr lang Absagen bekommen habe. Also bei, ich habe mich deutschlandweit beworben, beziehungsweise deutschsprachig weit, also auch in Österreich und in der Schweiz. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, auch als Lektor zu arbeiten. Aber ich habe wirklich gemerkt, als auch als ich bei verschiedenen Buchhandlungen gearbeitet habe. Aber da habe ich gemerkt, ich habe auch davor in einer Buchhandlung in meinem Heimatort Biberach gearbeitet. Und dort musste ich dann, weil es noch kein elektronisches Warenwirtschaftssystem gab, musste ich Laufzettel ausfüllen. Also die Verkäufe jedes Buches auf dem Buch wurden selber vermerkt. Und wenn neue Bücher reinkamen, musste man quasi alle Informationen über das Buch, also ISBN, Preis, Ankunftszeit, wie viele Exemplare da sein sollten, Titel und Autor, auf eine Karteikarte schreiben und das dann in das Buch reinlegen. Und selbst das, was ja eher eine langweiligere Verwaltungsaufgabe ist, habe ich super gern gemacht, weil es mit Büchern zu tun hatte. Ja. Das heißt, ich kann eine Sache sicher über mein zukünftiges Berufsleben sagen, es wird mit Büchern zu tun haben. Und bislang spricht quasi nichts gegen den Lektor. Die Übernahmechancen sind jetzt natürlich, ich habe ja gesagt, hohes Konkurrenzfeld, sind jetzt nicht hundertprozentig, aber da ich ja mit der Penguin Random House Verlagsgruppe einen sehr großen Arbeitgeber habe, der auch zu Bertelsmann gehört, sind die Chancen da nicht schlecht, dass innerhalb des Unternehmens während meines Volontariats oder nahe des Endes meines Volontariats ein Platz frei wird. Ob ich den dann auch krieg, ja, das bleibt zu sehen.
Ja, ich, David, wirklich, muss wirklich sagen, fantastisches Beispiel wieder dafür, dass man mit einem geisteswissenschaftlichen Background, ne, Bachelor, Master, doch wieder seinen Weg finden kann und sich einfach wieder durchwurschteln muss. Ne? Das ist eben nicht alles so eins zu eins vorgegeben, die Wege, sondern man muss sich da irgendwie durchwurschteln, muss seinen Weg finden. Meinerseits die letzte Frage, beziehungsweise zwei Fragen, aber wir müssen uns ein bisschen kurz halten, weil unsere Zeit langsam ausläuft. Vielleicht kannst du nochmal, David, für dich sagen, was heißt für dich persönlich Erfolg? Das ist so eine Frage, die wir immer stellen. Und wie gehst du mit Fehlern um, die dir passiert sind? Und welche Fehler sind dir so passiert?
Sag mal, ist das hier ein Bewerbungsgespräch?
Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Ja, so ungefähr, fast. Der Bewerbungspodcast, die Unbekannten, ja.
Erfolg für mich ist tatsächlich das Erreichen von nicht ganz realistisch gesteckten Zielen. Weil realistisch gestecktes Ziel, das kann man erreichen, wenn man sich ein Ziel etwas außerhalb dessen setzt und das erreicht oder dem näher kommt, als das realistische Ziel gewesen wäre. Das ist für mich Erfolg. Schlussendlich, also das ist zumindest beruflicher Erfolg für mich, Erfolg insgesamt, also auch auf privatem Level, für mich ist Erfolg einfach Zufriedenheit. Also das, was ich machen muss, damit ich am Ende des Tages quasi zufrieden ankomme und sage, okay, heute war ein guter Tag, das ist für mich schon ein ganz großes Stück Erfolg. Und die zweite Frage, wie ich mit Fehlern umgehe und was mir für Fehler passiert sind. Ich muss sagen, dadurch, dass ich bin jetzt seit 8 Monaten Volontär, das heißt, natürlich passieren mir noch Fehler, aber Fehler sind mir auch tatsächlich noch unangenehm. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann setze ich vieles daran, den auch selbst wieder auszubügeln, wenn das in irgendeiner Form möglich ist, weil ich ungern habe, dass andere Leute einen Mehraufwand haben wegen meiner Fehler.
Ja.
Und ein Fehler mag, also jetzt fällt mir natürlich ganz konkret keiner ein, was auf keinen Fall heißen soll, dass ich selbst keine Fehler gemacht habe. Aber ich meine, Fehler sind ja tatsächlich eine Sache, mit der ich selbst viel zu tun habe, weil ich ja dafür da bin, dass möglichst wenig Fehler in ein Buch reinkommen.
Ja.
Das heißt, ein Fehler ist fängt bei mir schon da an, einen Fehler zu übersehen. Und dann versuche ich das natürlich für die nächste Auflage des Buches, dass es dort nicht mehr da ist.
Spannend, spannend. Den Satz merke ich mir irgendwie. Ein Fehler ist es, wenn ich Fehler übersehe.
Das ist schön. Das ist gut. Ja. Das kommt in unsere Storys.
Ja, ja, absolut.
Das ist ein schöner Satz, ja. Und beschreibt die Aufgabe des Lektors auch sehr gut.
Ja, ja. Ne? Ey, krass. Also, David, wir müssen jetzt tatsächlich zum Schluss kommen. Ich bin echt angetan von diesem Gespräch. Ich bin ganz energized, muss ich sagen. Also, super, super spannend. Und wie immer ist es, wir könnten noch 3 Stunden weiterreden. Es ist immer so. Ich sag auf jeden Fall schon vielen, vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
David, danke dir, dass du da warst. Und ja, wir kommen dann raus mit deiner Geschichte und hoffen, dass wir natürlich auch jetzt Leute vielleicht so ein bisschen erklären konnten, wie der Weg zum Lektor aussehen kann. Ne? Verschiedene Wege, das ist nicht immer ganz vorgezeichnet.
Hast du denn für den Henrik einen Buchtipp, um den Kreis zu schließen?
Für Henrik, also ich hätte für Henrik tatsächlich einen. Wobei. Ja. So, ich habe mir aufgeschrieben tatsächlich aus unserem eigenen Sortiment, was jetzt frisch rausgekommen ist, auch einfach, weil ich mir gedacht habe, was könnte man denn da mitbringen? 2 Medienstudenten, mit denen ich auch studiert habe, und zwar von Tilo Wüdra, Eine Liebe in Paris, Romy und Alain. Da geht es um Romy Schneider und Alain Delon. Und es ist unglaublich, unglaublich toll geschrieben. Der Tilo Wüdra hat sich wirklich tief rein recherchiert in diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, wie sie auch am Set funktioniert hat, wie sie zwischen den Sets funktioniert hat. Er arbeitet sehr viel mit direkter Rede, die er dann quasi aus Tagebuchaufzeichnungen ganz viel hat. Es sind schöne Bilder drin und vor allem, und das ist für mich natürlich auch wichtig als jemand, der Bücher über alles liebt, es ist ein wunderschön gestaltetes Buch. Also es ist ein Buch, das hat eine tolle Haptik, es ist ein ganz besonderes Papier, es hat ein eigenes Gewicht. Ja, also das ist ein schönes Buch. Tilo Wüdra, Eine Liebe in Paris, Romy und Alain.
David, das merke ich mir. Vielen Dank. Das ist, ja, doch, da geht
ich werde dem Hen- Ich werde den Henrik mal befragen, dann in ein paar Sendungen.
Richtig, Inhaltsangaben.
Jawohl. Super. Ja,
schön.
Dann ganz, ganz herzlichen Dank.
David, sehr gerne.
Vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht.
Henrik, Alex, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Ciao.